Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema:
Wie höre ich's oft vom Anchorman? Du lebst in der Vergangenheit.
Ja, wenn's doch so ist, bitte. Ja,
bitte. Also pass auf. Heute in der Früh, Freitag in der Früh, 7 Uhr, tanze ich bei der Mahag an. Ich weiß nicht, ob unser lieber Freund Simon Resch schon da war, aber tut doch nichts zur Sache. Es ging darum, die Reifen wechseln zu lassen, ein Update zu generieren. Und dann habe ich mir gedacht, weil mein Auto schon anzeigt, bitte ein Ölwechsel ist fällig. Sag ich, ja, mach mal einen Ölwechsel auch mit. Und er sagt, ja, gerne. Ja, der Ölwechsel kostet 471 Euro. Und ich denke mir, Alter, damals, als ich das Öl gewechselt habe, bei meinem ersten Auto, welcher ein Renault 5 war, hat das Ganze 120 Schilling gekostet. Ganz so billig hätte ich es jetzt nicht erwartet, aber 470 Euro für einen Ölwechsel, da fahre ich lieber mit dem alten Speiseöl weiter, mit dem ich mir gestern die Pommes gebraten habe. Ist doch Wahnsinn. Ist das normal? Also hat man es natürlich erklärt, er hat gesagt, das sind 7 Liter Öl und der Liter Öl kostet 30 Euro und die Arbeit und alles, aber ist ja Wahnsinn.
Der Liter Öl kostet 30 Euro? Was ist das denn für ein, ist das aus Gold gepresst oder was?
Naja, du.
Also, ich würde jetzt mal behaupten, dass du mit sehr gutem Öl 5 Liter, 50 Euro oder sowas, glaube ich, ganz gut zurechtkommst, normalerweise so in dem Bereich. Heißt für dich jetzt, sagen wir mal, 70 Euro oder der Freunden von mir ist 100 Euro für deine 7 Liter Öl, dann brauchst du noch Ölfilter, oder?
Also genau.
Möglicherweise 1 bis 2 vielleicht, schätze ich jetzt mal. Oh, die dürften jetzt nicht viel kosten. Plus Dings, ich würde mal sagen 150 Euro.
Insgesamt, oder? Ja, so, 150 Euro.
Würde ich jetzt mal spontan sagen. Das ist dann schon heftig. Ich würde dir aber trotzdem raten, du weißt, ich bin ein großer Freund des väterlichen Rats. vor allem, wenn ich ihn anderen zuteil werden natürlich, lassen kann und natürlich. Nicht, wenn andere mir versuchen, väterliche Ratschläge zu geben. Ich habe leider jetzt gerade
mit welchen großen Worten? Mit den Worten, welchen Philosophen möchtest du mir sagen?
Nein, du, so zitatsicher bin ich auch nicht immer, aber ich hätte gerade einen grünen Stabilo Boss Original oder Original Textmarker in der Hand und ich würde damit das folgende Wort ganz dick umstreichen, dass es schon fast wieder verwischt, und zwar dringend raten, doch eine Werkstatt aufzusuchen, die entweder eine, wenn man so will, eine freie Werkstattkette, die in deiner Nähe sich befindet, die mit 3 Buchstaben anfängt, die nicht immer alles gut macht, aber das Ölwechsel würde ich Ihnen jederzeit zutrauen. Oder eben die kleine Werkstatt deines Vertrauens, die du doch um die Ecke auch hast.
Hab ich.
Und was sagt der? Bist du da schon mal, hast du ihn schon mal gefragt, was der für einen Ölwechsel verlangt und dorthin bringt? Denn Ölwechsel ist nicht ganz unwichtig. Ölwechsel ist zwar oftmals eines der großen Argumente für Autohersteller, ihre Kunden bei der Stange und vor allem die Geldbörse der Kunden in greifbarer Nähe zu behalten, weil das ist ja letztlich fast schon mit vielleicht ab und zu ein bisschen Bremsbeläge wechseln das Einzige, was so bei Autos regelmäßig gemacht wird. Und da würde ich sagen, dass du das auf alle Fälle, also Ölwechsel würde ich auf alle Fälle machen lassen.
Ja, ich meine, ich habe auch nicht vorher nicht zu machen, aber schwierig. So, das Erste. Das Zweite, wo ich mir denke, Alter, ich werde im Herbst wieder zu den US Open fliegen und werde den Robin mitnehmen, meinen Lieblingssohn, und buche also, weil das auf 2 verschiedene Konten geht, buche also den Flug bei einer befreundeten Airline, die in London beheimatet ist, wenn man versteht, was ich meine, und buche also den Flug für Robin und mich, aber separat, wohlgemerkt. So, und buche zuerst den von Robin mit der einen Kreditkarte und buche dann meinen mit der zweiten Kreditkarte. Gut, was passiert? Ich habe alles angeklickt und während überprüft wird, ob meine Kreditkarte valide ist, ich habe da schon diesen ID-Check gemacht, kriege ich plötzlich die Nachricht, ihr Flug, und zwar, ich habe schon alles abgeschlossen, kriege ich die Nachricht, ihren Flug gibt es nicht mehr, der hat sich jetzt verteuert. Innerhalb von 30 Sekunden. Und da haben mir diese Verbrecher nochmal zusätzlich 60 Euro rausgezogen, weil natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ja, da suche ich mir einen anderen Flug und lasse den Robin alleine fliegen. Natürlich würde er das schaffen, aber ja, also es ist Wahnsinn, alles in allem.
Also fliegt Robin jetzt schon zum teureren Flug oder nur du?
Nein, ich flieg zum teureren Preis. Ich habe zuerst den Flug von Robin gebucht und dann meinen und ich fliege zum teureren Preis.
Ja, aber das ist so verrückt. Aber es ist bei First Class meistens so, dass
das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Und ich fliege, ich habe das ganze Oberstockwerk für mich alleine gebucht.
Sehr schön. Ja, gut. Oh, du solltest aber vorher jemanden mal deine
Bronchien
angucken lassen.
Die Bronchien an. So, wir haben natürlich fantastische Hörer, Markus, das ist überhaupt keine Frage.
Absolut.
Und Markus Kalinke hat uns bestätigt, und ich weiß nicht, ob er der Einzige war, ich glaube, auf Twitter hat es auch jemand gesagt, wir haben ja beim letzten Mal geraten, auf wen David Odonkor diesen feinen Stangelpass, wie wir Österreicher sagen, reingespielt hat, wer dann abgedrückt hat. Du hast auf Klose getippt, ich habe auf Podolski getippt, aber richtig war natürlich Oliver Neuville.
Lukas Feldhaus hatte das,
auch auf Twitter, ja.
Auf Twitter geschrieben.
Ja, ja.
Großer Dank an ihn. Wir haben natürlich nur pro forma im Nebel gestochert, um
die Hörer
mal ein bisschen zu kitzeln, um mal so ein bisschen wieder Feedback zu generieren, fand ich.
Was hat Oliver Neuville davor und danach fußballisch gemacht? Davor war er, glaube ich, bei Leverkusen. Dann war er für 3 Minuten weltberühmt. Und was ist danach aus ihm geworden?
Er ist unter Marco Rose Assistenztrainer gewesen, wenn mich jetzt nicht alles täusche. Ich muss natürlich, gerade wenn ich
Live-Recherche
so dermaßen, also wirklich noch nicht mal mehr im Nebel stochere, da kann ich übrigens nachher eine nette Geschichte erzählen.
Du musst.
Jetzt muss ich aber nur ganz kurz mich konzentrieren, um den Namen richtig einzugeben. Also ich würde jetzt mal Folgendes behaupten, er ist Co-Trainer bei Borussia Mönchengladbach.
Immer
ist er tatsächlich okay, immer noch.
Es gibt
war davor Co-Trainer der U19 von Borussia Mönchengladbach. Co-Trainer bei Gladbach ist er seit dem 1.7.19. Genau.
19, ja gut, und das hat ja einen Zusammenhang mit
Co-Trainer unter Marco Rose 88 Spiele, unter Adi Hütter 37 Spiele, unter Daniel Farke 27 Spiele. Das heißt aber, das ist die letzte Information, die ich über ihn habe. Co-Trainer unter Marco Rose, unter Adi Hütter und unter Daniel Farke. Beim ersten 88 Spiele, beim letzten 37, beim mittleren 37 und beim letzten 27 und wie wir dann in Süddeutschland sagen, and counting.
Tja, aber nicht mehr lange, glaube ich, wenn es so weitergeht. Markus, ein zweiter Hörer, hat nicht genau aufgepasst. Er folgt uns treu auf Twitter. Er hat den Twitter-Handle aus_LE, also ich gehe davon aus, dass er aus Leibnitz in der Südsteiermark kommt. Und das natürlich nicht. Und er schreibt, am letzten Freitag, als du live hier warst, hat sich ein bisschen beschwert, dass es keine Seriennachschau gibt. Die bringen wir gerne, aber dass es keine Mitarbeiter der Woche gegeben hätte. Und apropos Ex-Nationalspieler, in dieser Woche kann, das machen wir jetzt schon, in dieser Woche kann der Mitarbeiter der Woche nur Andi Brehme sein.
Nee, ich würde fast sagen, wie es Andi Brehme nicht besser sagen könnte, Andi Brehme seine Frau. Oder Andi Brehme seine Freundin.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht genau.
Gibt es irgendjemand da draußen, der dieses Video noch nicht gesehen hat? Weil mir hat es Heiko Olderb geschickt, du hast es mir geschickt und ich bin mir sicher, dieses herrliche Video und mich interessieren gar nicht die letzten 3 Sekunden dieses Videos, sondern ich frage mich, wer hat Andi Brehme diesen Text aufgeschrieben, den er da abgelesen hat? Das ist meine erste Frage an dich und die zweite, denk drüber nach, die zweite Frage an dich ist, wenn man spontan fragt, mit welchem Fußballverein bringt man Andi Brehme in Zusammenhang? Ja, er hat bei Bayern gespielt, aber für mich ist Andi Brehme kein Ur- und Bayern. Irgendwie habe ich Brehme mit Kaiserslautern. Hat er da überhaupt jemals gespielt? Oder? Absolut. Brehme ist für mich ein Lauterer.
So. Absolut. Manche würden auch fast sagen, er ist ein reiner Italiener. Aber für mich ist er auch ein Lauterer. Ich frage mich vor allem, was nimmt Andi Brehme, also geldmäßig, um so einen Text zu schicken? Das ist doch mit Sicherheit, geht das über irgendeine Agentur oder über irgendein Dings und er kriegt das dann und er nimmt das auf und schickt das weg und kriegt wahrscheinlich pro Geburtstagsgruß, ich weiß es jetzt nicht, was der, meinst du, er macht das, weil er sagt, ich habe nichts zu tun?
Er macht es einmal, weil er nichts zu tun hat, aber natürlich, wenn 10 solcher Anfragen kommen, dann ist der Agent Da gibt es einen Agent, was heißt provozieren? Provokateur. Der ist dann am Start und sagt uns, das kostet jetzt 12.000 Euro. Dass er Opi, Alfred zum 80. Geburtstag, na, aber 300-400 Euro schon, glaube ich schon.
Weißt du? Wow, ich hätte jetzt gesagt, also ich würde das für ein 20 machen.
Nee, du bist ja auch nicht Weltmeister. Du bist ja auch nicht Weltmeister.
Ich dachte schon, ja, stimmt.
Aber mich hat wirklich am meisten irritiert, dass mein Verein der FC Bayern.
So verabschiedet er sich ja, genau. Ja, das ist toll.
Also mich hat wirklich am meisten irritiert, dass er sich als Bayer deklariert hat, weil als Urbayer, nicht mal bei Karl-Heinz Rummenigge bin ich mir ganz sicher. Bei Uli Hoeneß natürlich, auch wenn der dann in Nürnberg gespielt hat. Selbst bei Paul Breitner würde ich noch sagen, okay, Bayer, der dann ja auch woanders gespielt hat. Aber bei Andi Brehme, weiß ich nicht, Matthäus, was ist bei Lothar Matthäus? Ist er der Urbayer?
Also ein Urbayer ist dann tatsächlich, Paul Breitner ist ein Urbayer, weil Paul Breitner ja auch aus Bayern kommt. Das ist ja dann vielleicht auch nochmal.
Ja, das stimmt. Ja. Also Thomas Müller würde man in dem, Schweinsteiger, Müller, das sind so, ja,
muss man nicht reden. Da würde ich jetzt da auch sagen, ein Urbayer würde sonst zu Lothar Matthäus nicht passen. Gut, würde vielleicht zu ihm passen, weil er ja als Franke, da mögen allerdings dann auch wieder manche sagen, nee, aber als Franke ist er ja per se Bayer natürlich. Und dann verbinde ich mit Lothar Matthäus am ehesten Gladbach und Bayern. Dann gibt es natürlich, da gehört er auch zu den Uritalienern. Aber Urbayer passt für mich nur, wenn du dann eigentlich auch bayerisch sprichst. Das würde bei Lothar Matthäus passen. Aber ich finde, gerade beim FC Bayern müsste es oberbayerisch sein. Und entsprechend ist er, Lothar Matthäus ist ein Weltmensch.
Natürlich. Ja. Hat überall gespielt, hat überall seine Spuren hinterlassen. Großartig. Absolut. So, und apropos, eine Sache noch, bevor wir zu unserem kleinen, nein, wir müssen zwei Sachen noch. Erstens, ich bin mit The Last of Us durch. Du auch?
Guten Morgen. Also ich bin da ja schon lange. Ich möchte ja fast sagen, ich war fast live dabei bei den letzten zwei Folgen.
Die von dir angesprochene, die von dir angesprochene Folge im Supermarkt hat mir nicht gefallen. Viel zu lang. Hat viel zu lang gedauert, viel zu wenig Action. Was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen?
Nee, dass mich genau das wahnsinnig gemacht hat, weil ich immer gedacht habe, da muss doch jetzt irgendwo schreiend gleich irgendein Typ oder ein Monsterkerl, was weiß ich, ankommen. Und da mal ein bisschen für Action sorgen. Und gerade wir dürfen ja so ein bisschen spoilern, aber ja, gerade dieses Kinderkarussell weckt natürlich schlimmste Es-Erinnerungen aus meiner frühen und sehr zerbrechlichen Jugend, als mich der erste Teil Es, also das Original, schon ein ganzes Stück weit traumatisiert zurückgelassen hat. Und entsprechend habe ich da tatsächlich damit gerechnet, habe aber nach dieser Folge es endgültig geschafft, Vertrauen zu dieser Serie zu finden, dass ich von dieser Serie gut begleitet werde und nicht plötzlich hinterrücks erstochen werde. Und das hat mir sehr, sehr stark weitergeholfen. Deswegen ist diese Folge auch wichtig gewesen für mich, für das Aufarbeiten ganz vieler Traumata. In filmischer Hinsicht. Ja, lang, ja. Da gibt es aber auch noch ein paar andere Folgen, die etwas länger waren.
Zum Beispiel Frank und die Bill. Mit dem Frank und Bill.
Da, auch schön, eine sehr lange Folge. Titel kennst. Genau, ich hätte die jetzt ein bisschen beschreiben müssen. War auch tendenziell ein bisschen lang. Ist aber irgendwie auch schön, dass da so, wenn man so will, Schicksale aus dieser apokalyptischen, postapokalyptischen, wie auch immer, Gesellschaft so ein bisschen mehr rausgearbeitet werden und nicht so alles zack, 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 weiter und hier der Nächste und dann kommt, wird der irgendwie, der stirbt so und der stirbt so oder sowas. Ich fand das mal eine willkommene Abwechslung.
Kannst du, ich meine, das Ende ist ein Cliffhanger vom Feinsten, ist ja klar, dass eine zweite Staffel kommen muss. Kannst du mit diesem Ende leben?
Ich finde es ein bisschen... Ich fand es tatsächlich ein bisschen schade, dass er da nicht die Wahrheit erzählt hat. Weil ich mir gedacht habe, warum hat er das nicht hingekriegt? Warum hätte er das auf alle Fälle erklären können? Ich darf jetzt nicht so viel spoilern, weil...
Nee, spoilere bitte nicht.
Weil ich frage mich selbst,
ich spoilere gerade. Ich frage mich selbst, bei der Woche sprichst du? Nein, ich weiß schon.
Vielleicht solltest du es nochmal gucken. Aber das fand ich so ein bisschen schade, weil das eigentlich schon möglich sein sollte, da die Wahrheit zu erzählen in einer ruhigen Minute, wie man so schön sagt. Aber so, ich bin auf alle Fälle dabei in Staffel 2. Anders als übrigens, ich habe das Gefühl, Babylon Berlin hat mich völlig verloren. Da finde ich überhaupt keinen Anreiz, weiterzugucken. Bin ansonsten leider bei der Wespe auch überhaupt noch nicht weitergekommen, was aber nicht daran liegt, dass ich keinen Bock hätte, sondern irgendwie, ich habe auch nur, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, ja, bitte. Und ich bin natürlich, ich kämpfe mich so ein bisschen noch durch Succession, wo ich jetzt nach ein paar Tagen Pause...
Wieso musst du da kämpfen? Das geht doch ganz locker von der Hand, Succession.
Ja, aber es ist manchmal auch so, dass ich mir denke, ich habe eigentlich gar keinen Bock, das so richtig weiterzuschauen. Aber es entwickelt sich jetzt immer mehr tatsächlich in diese Drama-Richtung. Ich bin jetzt, wo bin ich? Wahrscheinlich S2E4, vielleicht so um den Dreh, wo es jetzt tatsächlich so ein bisschen dramatischer wird und die Charaktere auch etwas geschärft sind von ihrem Profil, das Ganze nicht mehr nur so alberner Comic-Style ist, wie über die Hälfte der ersten Staffel, die ich unfassbar ermüdend fand. Aber ich bleib dran. Also ich habe das Ziel tatsächlich, wann ist nochmal Start der S4?
Ich meine im April.
Oh, da habe ich quasi keine Zeit mehr. Ich muss los, Jens.
Ja, bitte.
Ich muss an den Fernseher.
Ja, so. Machen wir jetzt eine Pause, den Kurzpass und sprechen
danach. Wollte ich noch sagen.
Was wollte ich noch sagen? Vielen Dank. Kurze Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Der Kurzpass von Sportradar 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Dem mir etwas zu kränkelnd scheinenden Jensi.
Zwei Dinge dazu. Bisschen Heuschnupfen, möglicherweise. Und ich habe seit 3-4 Wochen, da müssen wir Dr. Volker Bragilbert fast fragen, also wirklich einen ganz, ganz kehligen Husten, der ganz weit unten sitzt. Also nicht schlimm, aber ich weiß es auch nicht. Markus, wir machen heute 3 Spiele. Freitag, Samstag, Sonntag, so wie wir es gelernt haben. Das erste Spiel am Freitag gibt es ja noch eines. Heute bei Datsen ab 20.30 Uhr. Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum. Warum schauen wir uns dieses Spiel überhaupt an, wenn doch die Wettquoten so eindeutig sind? 1,5:1 für den Heimsieg, 4,33 Unentschieden, 6,5 Auswärtssieg. Weil ich glaube, dass Oliver Glasner den Antonio Conte macht, schon langsam. Hast du nicht auch den Eindruck, dass er sich irgendwie rausreklamiert aus Frankfurt? Aber egal. Jedenfalls nur eins der letzten 17 Pflichtspiele zu Hause gegen Bochum verloren. Das war 2007. Die Frankfurter, für die läuft's aber nicht gut. 5 Bundesliga-Heimspiele in Folge ungeschlagen. Zwar 13 von 15 möglichen Punkten, aber irgendwie habe ich den Eindruck, es kriselt bei Frankfurt. Ist auch die Frage, was passiert mit Kolomoani? Bleibt er in Frankfurt? Ich weiß es nicht. Für mich dieses Spiel, Markus, ist schwierig zu tippen. Ich glaube, dass Frankfurt einen rauswürgen wird und mit 1:0 als Sieger vom Platz geht.
Mit Oliver Glasner, das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht beurteilen, ob er da den Conte macht. Ich weiß nur, dass ihn gerade auch die englische Presse bei vielen Themen auf dem Zettel hat. Gerade eben auch Spurs, gut, jetzt ist Julian Nagelsmann auch auf dem Markt, wird da so ein bisschen höher eingeschätzt vielleicht, aber die Möglichkeit oder der Schritt, der Weg nach England zum Beispiel, steht Glasner mit Sicherheit offen, weil er dort schon auch geschätzt wird und seine Leistungen beobachtet werden, die er so abgibt, was ja vor allem auch daran liegt, dass die Eintracht, wie Jens Röber sagen würde, vor allem ja in Europa reüssiert und da natürlich dann international per Definition schon fast wahrgenommen wird. Statistik des Spiels: Frankfurt hat in der laufenden Bundesliga-Saison schon 11 Kopfball-Gegentore kassiert. Und das sind die meisten aller Teams. Das lassen wir ein bisschen auf uns wirken, während wir dann merken, dass eigentlich die Bochumer die anfälligsten sind nach Standards. Könnte also vielleicht schon mal so ein kleiner Wink sein in Richtung: das attraktivste aller Spieler an diesem Spieltag wird es vielleicht nicht unbedingt werden.
Deswegen sage ich, solides 1-0.
Die Bochumer aber zuletzt 2x0 in Folge gespielt. Das ist vielleicht auch ein bisschen auffällig, liegt aber immer an dem Gegner, den man gerade hatte und nicht an dem, den man dann in Zukunft hat. Ich sage, für mich ist das ein Sieg der Eintracht. Es könnte zumindest spannendes, wenn schon nicht so attraktives Fußballspiel sein, das mit einem Ergebnis von 2:1 endet.
Ja, wir kommen nicht herum um Samstag 18.30 Uhr, der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Zum 133. Mal seit der Gründung der Bundesliga gibt es ein Spiel zwischen den beiden. 32 Mal hat der BVB gewonnen, 65 Mal der FC Bayern, und jetzt bin ich ein bisschen zu faul, um mir den Rest auszurechnen, aber es sind 97, das müsste also 36 unentschieden gewesen sein. Wir haben in epischer Breite in der Big Show mit Frank Flicke, mit Andreas Renner, mit Sven Schröter auch über dieses Spiel gesprochen. Wir trauen alle dem Braten nicht. Das letzte Mal, 2014 muss es gewesen sein, aber ich glaube, das war ein bisschen früher, wo ich im Stadion war, als Mario Götze das 1:0 geschossen habe. Ich meine, das wäre 2012 gewesen. Jedenfalls die Dortmunder in der Bundesliga schon ewig lang nicht mehr zu Gast bei den Bayern. Was mich massiv irritiert, Markus, ist, sind diese Wortmeldungen aus München in den letzten Tage. Du denkst, die Bayern spielen gegen den Abschied, so viel Probleme, wie es da plötzlich gegeben zu haben, geschienen hat sollen. Also unfassbar, was da alles im Argen liegen soll. Und du fragst dich wirklich, wie kann es sein, dass die Bayern in der Tabelle auf Platz 2 liegen, in der Champions League voll dabei sind, im DFB-Pokal voll dabei sind. Also das finde ich ein klein bisschen irritierend und verstörend. Ich sehe hier, ja, ich sehe einen klaren Bayern-Sieg trotz allem. Sorry. Ja, also Dortmund hin oder her. Frank Flicke hat zwar gesagt, ja, die letzten Spiele immer erst sehr spät entschieden worden, sehe ich diesmal nicht. Ganz solides 3-1 für die Bayern.
Eine Frage vorneweg. Ist für dich das der deutsche Klassiko? Findest du, wie kommst
Nein.
du mit dem Titel zurecht?
Nein. Der Klassiker ist natürlich Bayern gegen HSV. Aber wenn der HSV nichts dergleichen tut, dann...
Ja, dann kann Was würdest du von Bayern gegen Gladbach halten als Klassiko?
Ja, vielleicht auch.
Vielleicht das auch, ja. Für mich auch. Also ich komme damit nicht klar, dass das der Klassiko sein soll, weil das ja sich tatsächlich erst im Laufe der, sagen wir, letzten mit Wohlwollen 20 Jahre oder so... Oder
ja, aber auch mit Pausen dann wieder irgendwie.
Irgendwie so ein bisschen dahin entwickelt hat. Aber Klassiko gehört für mich definitiv mehr dazu. Thomas Tuchel gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine besondere Würze. War ja von 15 bis 17 Dortmund-Trainer und ist tatsächlich der erfolgreichste Dortmunder Trainer in der Bundesliga-Geschichte mit einem Punkteschnitt von 2,09. Jens Huber hat es gewusst, hat es aber nicht rechtzeitig ihm war nicht danach, sich einzubringen in dieser kleinen Fragerunde. Bei den Bayern, du hast ja richtig angesprochen, wir sind uns immer noch nicht so ganz im Klaren, welche Krise denn tatsächlich zu dieser Trainerentlassung jetzt geführt hat. Denn eigentlich hat das ja alles funktioniert. Vielleicht gab es so einen Stinkstiefel in der Kabine, mag er sein, und dann war diese Panik, oh, Tuchel ist auf dem Markt und wir wollen ihn und wir kriegen ihn nicht. Völlig vergessend, dass man da ja mit Nagelsmann ein Projekt am Laufen hat, dem man einen, war das ein 6-Jahres-Vertrag oder irgendwie sowas gegeben hat?
5 Jahre.
Oder 5. Tuchel ja interessanterweise 1,5-Jahres-Vertrag.
Also 2,5 Jahre. War das 1,5 oder 2,5?
Ich glaube 1,5 sind es nur.
Ah, stimmt, bis Sommer 24, ja.
Und das muss ich sagen, das hat mich schon, also das wird mir irgendwie
viel zu wenig. Vielleicht wollte das der Tuchel. Ich glaube, die wissen alle, dass es nicht funktionieren wird auf Dauer. Die mögen sich jetzt schon nicht, aber...
aber das passt für mich so überhaupt nicht, weil ich möchte doch eigentlich schon so einen Trainer dann nicht nur haben, so bis zum Saisonende und Stückwerk, und dann müssen wir wieder, oh Gott, wen nehmen wir? Wir haben ja eigentlich dann schon alle durch. Oder hofft man dann und denkt, bis dahin ist Klopp auf dem Markt und der wäre dann vielleicht einer. Also ich weiß es nicht, was das soll. Also das ist mir völlig unbegreiflich. Du hast auf der einen Seite einen, der das mehr als ordentlich macht und der in der Spur ist und der dir tatsächlich vielleicht in Richtung Ära etwas aufbauen könnte, gerade auch Vertragslaufzeit und, was da alles dazugehört. Und dann holst du einen anderen für so ganz kurze Zeit. Das ist tatsächlich das, was mich arg irritiert, was ich jetzt so ein bisschen unterrepräsentiert finde in der generellen Analyse dieser ganzen Situation, was ich da so gelesen und geguckt habe. Aber mag ein Thema für eine andere Geschichte sein.
Ja, aber du sagst Ära, ganz großartig, die Seite 3, die Seite 3 der Titel, ich habe sie gepostet auf Twitter, das Ende keiner Ära. Christoph Knehr und ich glaube Sebastian Fischer haben diesen Artikel geschrieben, grandios, auf jeden Fall durchzulesen. Und dieser Stinkstiefel könnte die Initialen TM haben, von denen du sprichst, aber ich kann mich auch täuschen.
Kann sein, aber dann ist halt immer die Frage, ne? Gibt es, oder wie geht man dann damit um? Und
Ja, wie gesagt, okay, dein Tipp.
Mein Tipp ist der, dass die Bayern, du hast es ja auch letztes Mal schon angesprochen, auch mit uns als Trainer wahrscheinlich in so einem Spiel top performen, dass Tuchel natürlich, das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, wir spielen jetzt gegen Karabakh morgen und du hast nur eine kurze Vorbereitung, sondern natürlich kennt er die Dortmunder, weiß genau, was los ist, die Bayern kennen die Dortmunder und so weiter. Und entsprechend, und das ist jetzt, soll jetzt nicht böse klingen, aber Dortmund hat schon auch den Faktor Spielglück und generell Glück in seiner Phase mit den erfolgreichen Spielen schon ein bisschen strapaziert. Und ich würde hier auch auf einen Sieg des FC Bayern tippen mit 3-1, wenn jetzt natürlich, und wir wissen das alle, der Spielverlauf,
jetzt geht's dahin,
nicht so läuft, sondern es kann ja auch immer ganz, wie wir dann sagen, blöd laufen, dann ist möglicherweise ein anderes Ergebnis drin, deswegen keine Gewähr, aber das ist der Tipp.
Ja, so, die Quoten hatte ich ganz vergessen. Die Quoten wären zum Beispiel 1,45 für einen Bayern-Sieg, 5-1 für einen Unentschieden, 6-1 Ausgleich. Ganz quick noch
Sonntag. Ja, aber wir brauchen aber eh keine Quoten, um glücklich zu sein. Das ist ja das Schöne.
Überhaupt nicht. Sonntag 15.30 Uhr, das Rhein-Derby. Der 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Sehr, sehr ausgeglichen, wenn es nach den Wettquoten geht. 2,25-1 Heimsieg Köln. 3,6 Unentschieden und 3-1 für einen Auswärtssieg der Gladbacher. Also ich habe mir, bevor Axel Goldmann zum Baseball gesprochen hat, in der Big Show mal kurz erklären lassen, worum es eigentlich geht bei diesem FIFA-Urteil gegen Köln. Und es ist freaking unbelievable, ganz ehrlich, ja. Das, was sich die großen Vereine, wie die ja gar keine Vereine mehr sind, wie Manchester City und PSG alles leisten dürfen und ungeschoren davor kommen. Und wegen so einer Lappalie wird der 1. FC Köln bestraft. Wahnsinn. Aber, na gut, man spielt zu Hause gegen Gladbach, was grundsätzlich schon mal schwierig ist, weil Gladbach 47 Mal in Köln zu Gast war und davon aber 25 Matches gewonnen hat, also mehr als 50%. Seit 5 Bundesligaspielen der FC sieglos, länger gab es noch nie das unter Steffen Baumgart und zuletzt erstmals 2 Bundesliga-Heimniederlagen in Folge unter Steffen Baumgart. Ich sehe, also der 1. FC Köln ist für mich zwingend Mitglied in der Fußball-Bundesliga, aber das müssen sie gewinnen, Markus, sonst geht denen so das Zäpfchen, wie wir in Österreich sagen, oder steht das Zäpfchen hinten raus, dass das sogar mit dem Abstieg enden könnte. Ich glaube aber nicht dran, dass sie gewinnen. Ich glaube, sie werden mit Glück zu einem 2-2 kommen.
2-0 Köln ist mein Tipp. Das war ein Kurzpass mit dem kränkelnden Jens Rüber.
Und Sky-Kommentator Markus Gaub, präsentiert von uns selbst.
Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
Es gibt ja wenige Feiertage im Sportkalender, die man sich rot anstreichen sollte. Aber Opening Day, Markus, im Baseball ist einer davon und am gestrigen Donnerstag war es wieder soweit. Das hat mir keine Freude bereitet, weil die Yankees sehr, sehr früh hoch geführt haben und die Red Sox sehr, sehr früh hoch zurücklagen. Aber ich habe mir gedacht, wie würdest du das beurteilen? Wenn jemand, es hat ja mittlerweile jedes und schon länger jedes Major League Baseball Team eigene Kommentatoren, die sie auch, die einfach 162 Spiele pro Jahr kommentieren. Die müssen sich also 162 mal 9 Innings, eigentlich sind es ja 18,5 Innings, das kann man mal hochrechnen. Natürlich, es gibt einen Spielverlauf, aber Baseball ist ja im Grunde genommen so, manche sagen langweilig, dass man zwischendurch Geschichten erzählen muss. Und du musst, wenn du die Pittsburgh Pirates kommentierst und am 2. August die einen Rekord haben, 500 Spiele unter 500, was nicht geht, aber 30 Spiele unter 500, keine Aussicht mehr auf die Playoffs, musst du immer noch positive Dinge finden. Würdest du sagen, mein lieber Markus, ist das immer noch ein Traumjob oder ist das ein Knochenjob?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Pragmatiker würde dir die Frage stellen.
Du nimmst die Kohle.
Nee, so pragmatisch nicht, sondern eher in gut, Pragmatiker war, glaube ich, das falsche Wort, aber als einer, der sich das dann bildlich, faktisch vorstellt, hättest du Bock, länger als eine Saison oder vielleicht 2 Spielzeiten tatsächlich 162 Spiele mit der Mannschaft oder zumindest die Hälfte dieser Spiele mehr oder weniger mit der Mannschaft durch die Gegend zu reisen? Und damit meint man ja jetzt nicht nur, ja, da sind wir mit dem Auto eine Stunde unterwegs, heute Abend bin ich wieder da, sondern da bist du dann auf einem Roadtrip und sagen wir mal, 2 Wochen erstmal irgendwie an der Westküste unterwegs und dann das nächste Mal bist du hier und dann bist du vielleicht auch mal 2 Wochen zu Hause. Oh, ich glaube, das ist schon hart irgendwie. Könnte ich mir vorstellen.
Ja,
dazu kommt natürlich noch, dass du dann da sitzt und etwas kommentierst, wo du genau merkst, den Jungs, den steckt die Reise von gestern und vor allem die Niederlage noch in den Knochen und sie haben irgendwie keinen Bock. Und ich soll da jetzt das
Spiel musst das schön kommentieren. Reden. Ja, du ja. Musst das schön. Ja. Es ist schwierig. Also ich habe mit Jerry Kay, deinem Jugendfreund, Gerhard Kleffmann, haben wir mal drüber sinniert, ob es nicht großartig wäre, ein Jahr lang wirklich das ganze Jahr lang on Tour zu sein und alle Turniere der ATP Tour, also alle kriegst du nicht rein, aber wenn halt in der kommenden Woche wäre es zum Beispiel, dass man sagt, okay, man fährt nach Estoril. Ja, ist ein kleines Turnier, waren wir noch nicht dort, aber schauen wir uns das auch mal an. Aber, und das würden wir für ein Jahr lang wahrscheinlich lässig finden, aber länger halt auch nicht. Und genauso stelle ich es mir beim Baseball vor.
Ja, das ist einfach ermüdet. Ehrlich gesagt, ich wollte jetzt auch gerade das Tennisbeispiel nennen, denn da gibt es ja auch Kommentatoren, die dafür das World Feed kommentieren auf Englisch, die im Grunde, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Kommentatoren die haben, aber es sind nicht so viele, wie man denkt. Im Grunde sind das auch praktisch immer die gleichen und die sind bei jedem Turnier und boah, ich weiß nicht, ob man das immer haben möchte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Tja, übrigens sehe ich gerade ein Video.
Du guckst Videos, während wir hier...
Nee, großartig, absolut großartig. Ein junger Mann, der im Dodger Stadium über die Absperrungen gelaufen ist. Mit dem Heiratsantrag. Er kniet sich nieder und ich glaube, in dem Moment, wo er wirklich proposen möchte, es wird auf Video gefilmt, rammen ihn 3 Sicherheitsleute nieder. Das wird im Anchorman am Wochenende nicht passieren, weil
Findest du das nicht ein bisschen excessive force?
Ja, das ist
der Typ kniet da und wird umgetackelt.
Es ist völlig klar, was er macht. Ja, also es ist komplett idiotisch.
Von dem vermutlich gescheiterten ehemaligen Highschool-
Quarterback.
Oder? Quarterback glaube ich nicht. Eher so
Linebacker.
Linebacker wollte ich, genau. Linebacker. Ja. Eher sowas. Also das ist schon ein bisschen over the top, ja, würde ich fast sagen. Auch wenn ich, du hast es wahrscheinlich gesehen, weil Dre das Ganze retweetet hat. Auch wenn ich Dres Meinung dazu völlig teile, dass so ein Bullshit finde ich nicht romantisch, finde ich einfach auch blöd. Deswegen finde ich das okay grundsätzlich, dass er da weggetackelt wurde.
Naja,
wenn ich das so sagen durfte.
Ja, du durftest alles sagen. Wo werden wir dich am Wochenende hören, wo du auch alles sagen darfst?
es ist der beste Samstag aller Zeiten. Der beste Samstag des Jahres von Sky tituliert und ich bin bei zumindest 2 dieser Veranstaltungen mit präsent, nämlich bei Manchester City gegen Liverpool am Samstag. Das werde ich zusammenfassen und werde dann auch noch das Samstag am Topspiel mit Hempel und Tusche, wie ihr wisst, zusammenfassen, Lautern gegen Heidenheim. Dazwischen kommentiere ich Nottingham gegen die Wolves. Für alle, die sagen, oh, muss ich gucken, habe ich eine schlechte Nachricht, das Spiel gibt's leider nicht live zu sehen. Und am Sonntag dann Ostderby, Ostduell vielleicht eher. Magdeburg oder Magdeburg, wie man ja auch sagt, gegen Rostock.
Das ist doch großartig.
Das war nicht. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.